Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Ich habe die Predigt vor, ich glaube, etwa 15 Jahren geschrieben. Es kann sein, dass jemand die vor langer Zeit mal gehört hat. Und ich habe auch immer, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, das panische Gefühl, die habe ich hier bestimmt schon mal gehalten. Aber als ich die las, sie hat mir nach 15 Jahren noch so viel gesagt und sie hat sich so bestätigt in meinem Leben, und ich hatte auch schon so viel vergessen, was ich gesagt hatte, dass ich dachte, ihr müsst schon damit leben, wenn ihr die schon kennt. Gut, genau. Ihr habt nicht gut genug aufgepasst beim ersten Mal und deswegen halte ich sie nochmal. Der Vers, um den es geht, der Ausgangsvers des Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und daraus das bekannte Lied von Paul Gerhardt, befiehl du deine Wege, ich lese erstmal nur die erste Zeile vor, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der die Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ach, man merkt das schon, also diese bange Frage, wird Gott einen Weg finden, den ich gehen kann? Und das wird jetzt zugesagt. Ja, er wird. In der Bibel gibt es eigentlich keine einzige Erfolgsstory. Keine einzige. Das ist immer mehr als nur ein Wermutstropfen dabei. Wir haben das gelesen bei der Schriftlesung. Abraham, er zog zu dem Ort, der ihm verheißen worden war. Und wie mal ein Ausleger sagte, das Einzige, was er je besessen hat von diesem Ort, war das Grab seiner Frau. Nicht viel, könnte man sagen. Wo bleibt da die Verheißung? Aber in dem Text sahen wir, er hat erkannt, die Verheißung hatte noch eine größere Erfüllung, jenseits dieser lumpigen Sachen, die man hier auf Erden vielleicht bekommen kann. Ich will das jetzt fortsetzen, indem ich das Leben von seinem Enkel Jakob betrachte. Wie hat der das erlebt? Das, was sein Großvater Abraham erlebt hat, was auch sein Vater Isaak erlebt hat. Interessant ist, dass Paul Gerhardt identifizierte sich sehr stark mit den Patriarchen, nennt man sie, den Erzvätern. Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Und er hat dazu ein Lied geschrieben, da steht Folgendes. Die frommen, heiligen Seelen, die gingen fort und fort und änderten mit Quälen den erst bewohnten Ort. Bisschen altes Deutsch, aber. Also es tat weh, jedes Mal neu aufzubrechen und seinen Ort zu ändern, weil Gott so führt. Sie zogen hin und wieder, also hin und her, aber es muss sich reimen. Sie zogen hin und wieder, ihr Kreuz war immer groß, bis dass der Tod sie nieder legt in des Grabes Schoß. Ich habe mich ergeben in gleiches Glück und Leid. Was will ich besser leben als solche großen Leut? Es muss ja durchgedrungen, es muss gelitten sein. Wer nicht hat wohl gerungen, geht nicht zur Freud hinein. Und die Lieder, die wir gehört haben, die schlagen alle in diese Kerbe. Also der Heilige Geist, das Siebald-Lied war ja, der soll gefälligst mein Leben bereichern, aber mich im Übrigen in Ruhe lassen. Also er soll geben, aber nicht nehmen. Das Ziel aber des Christenlebens ist es, irgendwie mit Jesus mitgekreuzigt zu werden, um an seiner Auferstehung teilzuhaben. Und das geht nun mal nicht unter diesen Bedingungen, ja, zu sagen, du darfst mich gerne beschenken, aber wehe, du nimmst mir was weg. Ja. Ich will auch jetzt, weil Paul Gerhardt darüber geschrieben hat, neben die Biografie von Jakob immer die Biografie von Paul Gerhardt so in Stichworten, damit man auch sieht, wie er das erlebt hat. Denn es geht ja nicht darum, so ein Erzvater zu lesen und zu sagen, schön, sondern das auf sich anzuwenden. Und Paul Gerhardt hat es getan. Und wir sollen es auch tun. Und zwei biblische Thesen will ich dazu mit Versen formulieren. Erstens, Psalm 90, 10 und 11. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Steht im Alten Testament, aber wer jemand sagt, ja, das ist ein Altes Testament. Im Neuen geht die Post ganz anders ab. Ja, das hört man gelegentlich. Das ist, ich sag nichts. Okay. Die zweite These, diesmal aus dem Neuen, was Jesus sagt zu Petrus am Ende. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wird ein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Voll im Neuen Testament. Ja. Kinder träumen und haben so tolle Vorstellungen über Leben und dann wird es immer eingeengter und kleiner. Das ist das Muster jeder Biografie. Deswegen immer Biografien, man soll die Kindheit lesen und es dann beiseite legen, denn danach wird es nicht mehr halb so schön wie vorher. Interessanterweise in der Bibel, alles Biografische interessiert sich herzlich wenig für die Kindheit. Die wird so relativ stiefmütterlich abgehandelt, also gerade das, was uns interessant vorkommt, weil es danach erst ans Eingemachte geht. Leider bei vielen geht auch die Kindheit schon ans Eingemachte. Ja? Also glücklich der, der eine glückliche Kindheit hatte, aber das ist auch nicht immer der Fall. Teil 1 von, ich glaube, 5 werden es, Kinderträume oder Jugendträume. Jakob, 1. Mose 25, 27. Er war ein gesitteter Mann, steht da, und blieb bei den Zelten. Sein Bruder Esau war das Gegenteil, er war nicht gesittet und er blieb nicht bei den Zelten. Interessant, wie Gott so handelt. Esau blieb die ganze Zeit, wo er geboren war. Der Jakob, der bei den Zelten eigentlich gerne blieb, der musste raus. Ja. Der durfte nicht diesen Traum, als gesitteter Mann in Zelten zu wohnen. Ja. Ich kenne viele Leute, die Theologie studiert haben, mit der Absicht, Professor zu werden. So akademisch in Büchern wälzen, aber Leute beim Sterben zu begleiten, solche Sachen. Nee, also ich und meine Bücher. Wir haben ja früher dieselben Lieder gehört. I'm a rock, I'm an island. Simon Garfunkel. Ich will allein sein mit meinen Büchern und meinen Gedichten. Ja, das ist mein Leben. Ja, das erlaubt Gott einem nicht. Ja, und das ist gut so. Und wenn er es erlaubt, dann sollte man denken, Hilfe, gefährlich. Gott lässt mir meinen Weg. Das kann nicht gut gehen. Ja. Petrus war gesagt worden, du wirst dich, was jung war, gürtest du dich selbst. Also heute mache ich das und das. Und das hat Gott auch so erstmal laufen lassen, ja. Wie hat er sich selbst gegürtet? Ehrgeizig, ich brauche die Erstgeburt und ich brauche den Segen. Das gehört dazu. Das ist mein Marschgepäck. Das werde ich, egal wie, mir aneignen. Und hat dann den Esau so manipuliert, dass er am Ende und auch seinen Vater manipuliert, dass er am Ende beides hatte. Also fängt ja schon mal gut an. Also mein Plan ist da und dazu brauche ich das und das. Habe ich. Ja. Jugendträume. Josef, sein Sohn, hatte auch Jugendträume. Er träumte, dass da sich diese Garben vor ihm verneigten und diese Sterne, das waren seine Brüder. Wow, da bist du so als Teenager und denkst, wow, also ja, freue ich mich schon, meine Brüder werden sich vor mir verneigen. Ah, wow, ach nee, das ist ja wunderschön, nicht? Und sie haben sich später vor ihm verneigt. Der Weg dahin, der war sowas von furchtbar. Der Josef, der hätte liebend gerne darauf verzichtet, dass sie sich unter diesen Bedingungen vor ihm verneigen. Sein Traum hat sein Leben ruiniert, könnte man sagen. Aber durch dieses ruinierte Leben wurde er ein Bild des Erlösers. Er hat sein Volk errettet in der Hungersnot. Ja? Er konnte sie erretten. Ja? So hat Jesus auch erlebt. Er wurde, ich meine, der hat es noch schlimmer. Also Josef war nur der Sohn mit einem bunten Gewand, das ist Kinderkram. Jesus war zur Rechten Gottes und musste dann in diese Sklaverei rein. Also was war Potiphar und sein Weib gegen das, was Jesus erleben musste? Jeremia 45,5, sehr passender Vers zum Thema Kinderträume, Jugendträume. Und du begehrst für dich große Dinge, begehre sie nicht. Denn siehe, ich will Unheil kommen lassen über alles Fleisch, spricht der Herr. Aber dein Leben sollst du wie eine Beute davonbringen, an welchen Ort du auch ziehst. Nee, dein Leben, auch deine Seele, dein ewiges Leben, ja, das ist die Verheißung. Alles andere, ein Freund von mir sagt, zitierte mal irgendeinen Satz, den er aufgeschnappt hatte, die einen überschüttet er mit Segen, die anderen adelt er durch Leid. Das fand ich auch sehr einprägsam. Und man hat das Gefühl, die Geadelten, die kommen weiter auf dem Weg, den Gott uns eigentlich gönnt, ja, die durch Leid Geadelten. Jakob musste flüchten. Gerade als er dachte, jetzt habe ich alles, musste er flüchten. Er hat seine Mutter nie wieder gesehen. Ja. An der Himmelsleiter hat er aber dann zum ersten Mal, also auf der Flucht, hat er zum ersten Mal eine reale Begegnung mit Gott. Das war was Gutes. Ja. Scheinbar der Tiefpunkt, er muss flüchten und da begegnet ihm Gott. Auf einmal, zum ersten Mal. Gott ist ihm nicht begegnet, als er die Erstgeburt sich gesichert hat. Er ist ihm nicht begegnet, als er den Segen bekommen hat, sondern danach, als es schon bergab gegangen war. Paul Gerhardt ganz kurz, geboren 1607. Seine Eltern starben, als er klein war. Als er 11 war, begann der 30-jährige Krieg. Da gab es nichts zu träumen. Da ging es um das nackte Überleben. Es war keine schöne Kindheit. Teil 2, das war jetzt Kinderträume, Jugendträume, die Mühle nenne ich das mal. Die Mühle des Lebens, ja. Wie war das bei Jakob? 1. Mose 29 und 30 sind überschrieben in der Lutherbibel. Jakob dient um Lea und Rahel und dann Jakob kommt zu Reichtum. Der Rückblick in Kapitel 31. Da sagt er dann zu Laban, seinem Schwiegervater, der ein ziemlicher Filou war, diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost. Und kein Schlaf kam in meine Augen. Wenn nicht der Gott meines Vaters auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen. Der Mann ist so viel weiter als 20 Jahre vorher. Die 20 Jahre waren von Gott gut investiert in sein Leben. Dieser Mann kennt Gott. Das war vorher nicht der Fall. Wie war das bei Paul Gerhardt? Er studierte, 1628 fing er an zu studieren. Da lief der 30-jährige Krieg seit 10 Jahren. Danach fand er, wie damals viele Pastoren, besonders im 30-jährigen Krieg, erstmal keine Stelle. Er musste Hauslehrer werden irgendwo. Das waren so diese unangenehmen, auch so in alten englischen Romanen, die jungen Mädchen mussten immer Gouvernante irgendwo werden und da waren sie völlig ausgeliefert, wie die Familie so drauf war, wo die landeten. Das war also ein ziemlich jämmerliches Dasein, Hauslehrer oder Gouvernante bei Frauen. Dann schrieb er sein erstes überliefertes Gedicht. Seine Lieder, die wir haben, die schrieb er alle zwischen seinem 40. und 60. Lebensjahr. Im Rückblick. Also in der Situation selber, da war ihm nicht nach Liederschreiben zumute. Gut, das war Teil 2, die Mühle. Jakob hat die erlebt, Paul Gerhardt hat die erlebt. Dann Teil 3, der Durchbruch. Jakob, der Kampf am Jabok. Er kommt jetzt also wirklich steinreich zurück. Ist aber unklar, was passiert jetzt. Er muss dem Esau unter die Augen treten. Und soweit er weiß, hat Esau allen Grund, fuchsteufelswild zu sein. Und jetzt der Showdown, so High Noon. Ja? Und zu allem Überfluss stellt sich ihm Esau nicht nur in den Weg, sondern Gott stellt sich in den Weg. Dieser Kampf am Jabbok. Ja. Und das war, wie sich dann herausstellen sollte, das Schwierigere. Der Esau, der war gut drauf inzwischen. Das war durch die Gnade Gottes. Also rührend, wie der Esau ihn empfangen hat, trotz der Vergangenheit. Aber Gott war das Problem. Und das ist immer so, dass die menschlichen Gegner, die man hat, das sind nicht die eigentlichen. Dass der eigentliche Mensch oder die eigentliche Figur, mit der du ringst, das ist Gott. Bei Calvin steht ein schöner Kommentar zu diesem Kampf am Jabbok. Weil, ist da Gott gegen ihn oder ist da Gott für ihn? Und da schreibt Calvin, so kämpft Gott zugleich gegen uns und für uns. Wenn er uns mit einer Hand angreift, so verteidigt er uns mit der anderen. Und weil er uns mehr Kraft zum Widerstand darreicht, als er zu unserer Bekämpfung entwickelt, dürfen wir sagen, dass er mit seiner linken Hand gegen uns streitet, mit der rechten aber für uns. Das heißt, ich komme hier gelaufen und Gott hält seine Hand dagegen und ich laufe dagegen und dann macht Gott so. Das ist das Bild von Calvin. Und ich glaube, bei jedem Hindernis, das man erfährt, das mögen ganz fiese Leute sein, die irgendwas gegen dich machen, oder irgendwelche Umstände, die einfach sich verschworen haben gegen dich. Auf Menschen kann man wenigstens wütend sein, auf Umstände, da muss man irgendwie zugeben, dass das eigentlich doch nur Gott irgendwie sein kann, nicht? Aber Gott ist die rechte Hand in diesem Kampf und die dir hilft und seine linke Hand, die tut eigentlich nur so, als will sie dir was. Ja? Bei Paul Gerhardt, er kriegt ja dann doch eine Stelle. Erst als Landpfarrer und da heiratet er auch eine sehr fromme Frau, die aber schwermütig war. Und sie kriegten insgesamt 5 Kinder, von denen nur eins überlebt. Das hat natürlich ihre Schwermut auch nicht positiv beeinflusst. Er schrieb in dieser Zeit das Lied »Befiehl du deine Wege«. Und ein Jahr danach kriegt er eine Stelle in Berlin, an St. Nikolai. Und das war eine echt gute Stelle. Das war also in der Hauptstadt von Brandenburg und auf einer sehr exponierten Kanzel, wo er auf einmal, die ganze Nation guckte auf ihn. Also die Karriere von Hauslehrer zu Landpfarrer zu auf einer der wichtigsten Kanzel von Brandenburg stehen, das war gut gelaufen. Also Karriereplanung gelungen, würde vielleicht ein Nichtchrist sagen. Ja. Und da kommt dann Nummer 4, also nach dem Durchbruch zum Guten scheinbar, die Bitternis. Was war das bei Jakob? Also erst die Versöhnung mit Esau, dann siedelt er sich in Sichem an, errichtet dort einen Altar und nannte ihn Gott ist der Gott Israels. Und wenn das jetzt ein Märchen wäre, dann würde genau dastehen, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch. Oder auf Englisch ist es noch besser, and they lived happily ever after. Und ab dann war es das pure Glück. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Es kam dann Schlag auf Schlag. Kapitel 34, die Schandtat an Dina, die Tochter wird vergewaltigt. Das Blutbad zu Sichem, die Brüder rächen das. Danach hat sich Jakob und seine Familie völlig unmöglich gemacht. Jeder muss sie hassen nach dieser Überreaktion auf etwas Schlimmes. Ja. Mord und Totschlag. Dann Benjamins Geburt und Rahels Tod. Immer dieser Wermutstropfen. Benjamin, toll, Rahels Tod. Ja. Und dann Josefs Verschwinden. Auf einmal ist Josef weg. Ja. Es war nie wieder wie vorher. Und dann die Hungersnot. Sie können auch im Land nicht bleiben. Das ist das Land, die Lebensgrundlage ist weg. Die Bitternis. Wie war das bei Paul Gerhardt? Da gab es jetzt diesen großen Religionszoff. Ja. In Brandenburg, da lebten 2 Millionen Lutheraner und 15.000 Reformierte. Das Problem war, der Kurfürst war reformiert. Er gehörte zur Minderheitsreligion. Das lag daran, dass sein Großvater, der war aus persönlicher Überzeugung zum reformierten Glauben übergetreten, 1613, glaube ich, die Ecke, Johann Sigismund hieß der. Der hat darauf verzichtet, auf das Recht, das man damals hatte, cuius regio, eius religio. Der hätte auch sagen können, und weil ich jetzt reformiert bin, müssen alle 2 Millionen Lutheraner in meinem Land reformiert werden. Das war damals reichsrechtlich die Regel. Das wurde auch sehr stark ausgenutzt von den Jesuiten. Es wurden immer so die Fürsten, Frauen meistens umgarnt, die wurden dann katholisch, dann wurde der Mann katholisch und dann hieß es, das ganze Fürstentum XYZ muss jetzt katholisch werden oder auswandern. Ja. Johann Sigismund hat darauf verzichtet. Seitdem hat Preußen diese Tradition der religiösen Toleranz. Aber interessanterweise, die waren unheimlich glaubensstark, diese Kurfürsten, streng reformiert unter lauter Lutheranern, aber waren tolerant. Also Friedrich der Große, der war dann tolerant, ohne zu glauben. Ja, der hatte den Glauben seiner Väter an Nagel gehängt. Die Kurfürsten, die waren überwiegend, es gab auch so ein paar Aussetzer dabei, wie immer, ja, die waren sehr fromm. Ja. Es gab damals die Lutheraner, die wetterten immer gegen die Reformierten. Von den Kanzeln war immer so diese Schimpftiraden gegen die Reformierten. Ja. Und der große Kurfürst, so hieß er damals, der große bedeutende Mann, der war das gleich. Und er sagte, also ihr dürft gerne Lutheraner bleiben, ihr dürft auch lutherisch predigen, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber diese Beschimpfungen, die müsst ihr unterlassen. Und dann irgendwann hat sich so geärgert, gesagt, wer nicht unterschreibt, dass er die Beschimpfung unterlässt, der fliegt. Der darf nicht mehr Pastor sein. Also ich Toleranz ja, aber Beschimpfung nein. Und es gab damals der Rat der Pfarrersfrauen, hat jemand ein Gedicht geschrieben, unterschreibt, lieber Herr, unterschreibt, auf dass ihr bei der Pfarre bleibt. Ja? Alle Pfarrersfrauen rieten ihren Ehemännern zu unterschreiben. Und es gab nur 3, die wollten nicht unterschreiben. Das war ein Propst Lilius, ein ganz alter Mann. Dann ein Archidiakonus Reinhard, das war so ein Mann in besten Jahren, das war der Oberschimpfer von allen. Und, oh Wunder, Paul Gerhard wollte nicht unterschreiben. Von dem hatten sie alle gedacht, der wird ohne weiteres, das war nämlich ein netter Kerl, der wird unterschreiben, der wollte auch nicht unterschreiben. Und dann wurde Druck gemacht, es wurde immer mehr Druck gemacht. Und der Propst Lilius, das war ein alter Mann, der wollte eigentlich nur in Frieden sterben, der hat unterschrieben und ist kurz danach gestorben, untröstlich wahrscheinlich, wie alle, die und gegen ihr Gewissen was unterschreiben. Der Archidiakonus Reinhard, der ist ausgewandert, Türen schlagen, bumm, ich bin weg, ja, so ungefähr, ja. Ihr könnt mich alle mal, ja. Ich werde weiter schimpfen und das werde ich dann jenseits der Grenze tun, ja. Und was war mit Paul Gerhard? Es war gerade sein 4. Kind gestorben. Er wollte nicht unterschreiben. Er wollte auch nicht schimpfen, aber er wollte sich das Recht vorbehalten, schimpfen zu dürfen, wenn es denn nötig ist. Er wollte von der Kanzel sagen dürfen, wir Lutheraner sehen das so und die Reformierten sehen das anders und das ist sowas von falsch. Fällt nur ein, also es gab da so eine Karikatur von den Lutheranern, es ging ums Abendmahl, ob Jesus physisch im Abendmahl drin ist. Eine Karikatur von den Lutheranern, da sah man Jesus im Himmel auf einem Thron sitzend und er war mit so einer Kette an den Stuhl gefesselt. Dass der also nicht am Sonntag runter auf Erden kommen konnte, um im Abendmahl präsent zu sein. Ja, und der große Kurfürst sagte, also ihr könnt gerne sagen, dass er im Abendmahl ist und dass die Reformierten das falsch sehen, aber mit solchen gehässigen Karikaturen, ja, euer Jesus, der ist irgendwo angebunden, ja, wie ein Tier im Zoo so ungefähr. Also das sollten sie, naja, ich komme zu sehr ins Detail. Aber Paul Gerhard, der sagte, ich muss um das Seelenheil meiner Schäfchen willen, muss ich die Freiheit mir behalten, auch mal auf die Kanzel hauen zu dürfen und sagen, und das andere ist halt falsch, und zwar sehr falsch. Ja. Er tat das selten, aber er wollte sich das Recht nicht wegschreiben. Und da kann er auch für uns, die wir überwiegend wohl nicht Lutheraner sind, oder jedenfalls nicht strenge Lutheraner in dem Sinn, da kann uns nur ein Vorbild drin sein. Nicht? Er hat für ein Prinzip gekämpft, das uns allen gut tut. Er unterschrieb nicht und musste gehen. Er schrieb dann folgendes Gedicht. Es war in allen Landen, soweit die Wolken gehen, kein einziger Freund vorhanden. Der eine war gestorben, der andere war ausgewandert, der bei mir wollte stehen. Er war der Letzte. Es war nur noch, wurde nur noch auf ihn geschossen. Da dachte ich an die Güte, die du, Herr, täglich tust, und hub Herz und Gemüte zur Höhe, da du ruhst. Also hier unten nur Streit, nur Kampf. Da oben, ich hebe meine Seele zu ihm und da ist die Ruhe Gottes. Amtsentsetzung folgte. Also der große Kurfürst, der liebte Paul Gerhard. Er liebte auch besonders das Lied, Befiehl du, das war sein Lieblingslied. Der baute ihm goldene Brücken, noch so unter der Hand. Es gibt so Sonderangebote. Ja, nee, er wollte nicht unterschreiben. Der große Kurfürst war sehr prinzipientreu. Dem war die Krone von Polen angeboten worden, falls er katholisch wird. Und da sagte er den schönen Satz, eine als richtig erkannte Religion darf man um alle Kronen der Welt nicht verändern. Der war auch, hatte auch seine Überzeugung. Ja. Da waren zwei sehr gute Christenmenschen, standen sich da gegenüber. Und der eine hatte sein Gewissen und der andere sagte, ich muss aber dieses Land regieren. Ich brauche Frieden. Ja. Paul Gerhard schrieb eine letzte Antwort, die überschrieb er Angstwort. Dies ist mein Angstwort an Sie, Herr Kurfürst. Ja. Und er sagte, ich muss für alle denken. Ich muss. Gut. Er ging. Dann starb seine Frau. Am Ende sagte sie, die letzten Worte dieser Frau, auch bemerkenswert, soll es also sein, so gib Herr, dass ich die Schwachheit, also sollte es so sein, dass ich tatsächlich jetzt sterben muss, so gib Herr, dass ich die Schwachheit meines Herzens besiege. Dir befehle ich meinen lieben Eheherrn und mein einziges Kind an, das du mir aus großer Gnade gelassen hast. Die dachten damals so. Heute würde jeder, wir haben eine Nachbarin, die hatte auch 5 Kinder, eins ist gestorben. Die hat Gott nie vergeben, dass das eine gestorben war. Frau Gerhard, die ist Gott dankbar, dass er eins gelassen hat. Die Zeiten haben sich echt geändert. Und dann schrieb sie noch als letztes, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Gut, fünftens der Ausklang. Wie war das bei Jakob? Er wurde 147 Jahre alt, die letzten 17 davon in Ägypten. Da ging es ihm wieder gut, aber er wusste auch, ich bin im falschen Land. Ich habe das verheißene Land nicht bekommen. Aber die Logik vom Hebräerbrief, und gerade deswegen wusste er, dass es noch ein höheres verheißenes Land geben muss, denn Gott hält, was er verspricht. Und wenn ich jetzt sterbe und bin im falschen Land, dann wird noch etwas passieren, denn ich werde im richtigen Land meine Ruhe finden, meine ewige Ruhe. Ja. Paul Gerhard, der schrieb dann folgendes Gedicht, auf den Nebel folgt die Sonne, auf das Trauern Freud und Wonne, auf die schwere, bittere Pein stellt sich Trost und Labsal ein. Meine Seele, die zuvor sank bis zu dem Höllentor, steigt nun bis zum Himmelschor. Das bezog sich nicht auf Irdisches. Er kriegte dann im Nachbarland Sachsen-Merseburg eine Stelle, die war okay, aber seine Frau war tot, er hat noch 8 Jahre gelebt, das war nichts Großartiges mehr. Er lebte einfach gedanklich schon in der Ewigkeit. Dann noch eine Zeile von Ihnen, an eine Strophe. Kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unseren Geist aus 4000 Nöten. Schleust das Tor der bittern Leiden, also schließt das Tor der bittern Leiden und macht Bahn, da man kann, gehen zu Himmels Freuden. Nochmal die Gliederungspunkte, also Kinder- oder Jugendträume, zweitens die Mühle, drittens der Durchbruch, viertens die Bitternis, fünftens der Ausklang. Es gibt also so ein Muster bei Jakob, bei Paul Gerhard. Zwei Bemerkungen zum Schluss. Der Predigttext: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wir haben kein Wohlstandsevangelium. Heute ist schönes Wetter, wunderschön. Manche Leute haben ein Christentum, das ist eine Schönwetterreligion. Wenn es nächstes Mal donnert, blitzt und kracht, dann war es das. Unter diesen Umständen komme ich nicht. Ja? Und der zweite Punkt, ich lese den mal vor. Ich habe das aufgeschrieben und ich lese das mal wörtlich vor, weil mir das sehr viel bedeutet, als ich es wieder las. Ist uns bewusst, dass wir in der Tiefe der Bitternis dem Himmel näher sind als im Augenblick eines irdischen Triumphs? Denn unser eigentlicher Triumph ist, dass in Christus die Ewigkeit eingebrochen ist in unser Leben, es mit Gnade, Vergebung und Ewigkeit füllt und uns schon in diesem Leben in ein neues Leben versetzt. Also im Kreuz Christi, da vergeht diese alte Welt, auch wenn wir noch in ihr leben, und es bricht eine neue an der wir jetzt schon Anteil haben. Amen.